Diagnose Krebs. Für viele ist das erstmal ein Schock. Denn die Bilder von todkranken Menschen mit Glatze sind allzu bekannt. Nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählt Krebs in Österreich zur zweithäufigsten Todesursache.
Emotional ist es ein Fall in ein tiefes Loch. Also die Situation, diese Diagnose zu bekommen und in Konsequenz auch zu wissen, was danach kommt, gibt es dann zwei Schienen. Das eine ist, hoffentlich muss ich nicht lange leiden. Und das andere ist, es war schon mal schlecht gewesen, noch ein paar Jahre anzuhängen.
10 Jahre hat der Unternehmer Alfred Welleditz nun schon an seine Diagnose Krebs drangehängt. Denn nicht immer ist die Krankheit ein Todesurteil. Und neuartige Behandlungsmethoden, wie etwa die Immuntherapie, zeigen, dass Krebs zielgerichteter bekämpft werden kann und die Überlebensrate steigt. Einen persönlichen Erfahrungsbericht, der unter anderem Mut macht, gibt's in dieser Podcast-Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe. Der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts, in dem nicht nur die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes zu Wort kommen, sondern eben auch Menschen, die von den Themen, über die wir sprechen, persönlich betroffen sind. In der vorherigen Podcast-Folge bin ich mit dem Onkologen Dr. Matthias Preußer in die Krankheit Krebs eingetaucht, von der jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens betroffen ist. Dabei haben wir uns vor allem auf neuartige, revolutionäre Behandlungsmethoden wie die Immuntherapie konzentriert. Heute möchte ich noch mehr in die Praxis eintauchen und darüber sprechen, wie sich Krebs und auch die Behandlung desselben im eigenen Körper und der eigenen Psyche anfühlen kann. Dazu darf ich Albert Welleditz hier im Austria Center Vienna begrüßen, der vor knapp 10 Jahren die Diagnose B-Zell-Lymphom erhalten hat, also umgangssprachlich Lymphdrüsenkrebs. Stimmt das so?
Das stimmt so. Danke für die Einladung.
Herr Welleditz, Sie sind 59 Jahre alt, Sie sind Unternehmer und haben eben, wie gesagt, vor knapp 10 Jahren erfahren, dass Sie Lymphdrüsenkrebs haben. Sie haben dann eine Immunchemotherapie bekommen, also eine Therapie, in der, sagen wir mal vereinfacht, den Krebszellen ihre Tarnkappen abgenommen werden und ihr körpereigenes Immunsystem diese dann selbst bekämpfen kann. Seit 6 Jahren gelten Sie als geheilt. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, wie geht es Ihnen denn gesundheitlich derzeit?
Was den Krebs betrifft, ich habe es nicht wiederbekommen. Also ich habe diese Sache wirklich beenden können. Es ist eine Neugeburt, das muss man auch dazu sagen. Es ist ein zweites Leben, das man geschenkt bekommen hat. Es geht mir in der Richtung sehr gut. Ich habe keine Nachwirkungen von der Therapie. Und ich denke auch nicht mehr wirklich daran.
Vielleicht gehen wir ganz an den Anfang Ihrer Krebserkrankung zurück. Wie hat sich denn diese ausgewirkt und wie ist es dann schlussendlich zu dieser Diagnose auch gekommen?
Naja, bei mir war das doch so, dass es ein Entwicklungsprozess war, wo ich ja damals aus Ulan-Ude, aus Russland, zurückgekommen bin von einer Montage und habe einfach einen hartnäckigen Husten gehabt. Und das zog sich dann über mehrere Monate. Habe aber zusätzlich schon gemerkt, dass mein Körper langsam verfällt, eine Energielosigkeit in mir aufgekommen ist. Diverse Arztbesuche haben mir nichts ergeben. Und als ich dann beim Professor Hocke gelandet bin, das war ein Tag, wo ich dann aufgewacht bin in der Früh und ausgeschaut habe wie der Quasimodo, Gesicht verschoben, dick angeschwollene Lymphknoten wie Tennisball im Durchmesser, da habe ich schon eine Ahnung gehabt, dass da was Schlimmes sich entwickelt. Und als dann in der Konfraternität beim Professor Drach die Vermutung sich bestätigt hat, dass das ein Lymphom ist, war aus dem Gesicht von Professor Drach abzulesen, dass wir eher 11:55 als 12:05 sind.
Also Sie haben, wie gesagt, eine Immunchemotherapie bekommen und Ihr Arzt Dr. Johannes Drach, der hat mir gesagt, dass die Immuntherapie aus einer Antikörpertherapie mit dem Medikament Rituximab bestanden hat. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie hat denn die Behandlung konkret ausgesehen?
Also es ist im Rahmen einer klassischen Chemotherapie intravenös. Es ist nicht besonders angenehm, weil die Venen brennen. Also man hat schon das Gefühl, da läuft die Hölle durch. Man kriegt alle möglichen Zustände von Sausen im Kopf, von hochfrequentigen Pfeifen in den Ohren, so wie ein alter Fernseher, bis hin zu teilweise wirklich Gedankenrisse, also wo man das Gefühl hat, man ist einfach heiß. Ich habe mit Drogen nichts zu tun gehabt, aber ich könnte ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn man so einen Drogenschock bekommt. Man schmeckt auf der Zunge die reinste Chemie, als würde man eine Lackdose abschlecken. Der Körper stinkt nach diesem Zeug. Also wenn man an der Haut riecht, man hat das Gefühl, man ist irgendwo in einer Synthetikfabrik. Also es ist brutalster Eingriff in den Körper, aber funktioniert nicht anders. Es ist die einzige Chance, eine radikale Reinigung zu machen und diese Krebszellen überall aufzuspüren und eben durch das körpereigene Immunsystem auffressen zu lassen, sofern das natürlich funktioniert.
Mhm. Und waren Sie da stationär im Krankenhaus? Oder
ich war immer, die erste Geschichte war, glaube ich, da war ich etwa 5 oder 6 Tage in der Konfraternität, das war die erste Chemotherapie, dann bin ich nach Hause und dann, glaube ich, auch alle 3 Wochen war dann wieder so eine 3-Tages- oder 4-Tages-Session angesagt. Und dazwischen, beim ersten Mal, gehen dann die Haare verloren. Das ist relativ zügig gegangen, also da musste man dann nicht lang herum. Das hat sich von einem Tag auf den anderen ergeben. Seitdem habe ich auch noch immer meine Kurzhaarfrisur. Hat auch seine Vorteile. Und habe dazwischen versucht, weiterzuarbeiten in der Firma. Natürlich merkst du, dass du halt nicht mehr alle 12 Batterien in der Kiste hast, sondern nur noch vielleicht 2. Und da Erschöpfungszustände öfters kommen und die Ermüdigkeit, die dazu kommt. Und vor allem, man schmeckt ja einfach nichts. Es schmeckt ja alles nach Chemie. Also ich bin ja kein Mensch, der gerne scharf isst, aber ich habe da asiatische Küche schätzen gelernt, möglichst spicy, sodass ich irgendwas anderes als diese Chemie auf der Zunge habe.
Und wie lange hat dieser Zustand dann tatsächlich angedauert?
Also es war immer so, dass die letzte, ich glaube, ich habe 6 Sessions gehabt von der Chemotherapie und ich würde mal sagen, dass 2 Wochen nach der letzten Session irgendwo dann eine gewisse Normalität zurückgekehrt ist.
Und ab wann war der Zeitpunkt erreicht, wo Sie gewusst haben, Sie haben das jetzt überstanden?
Naja, ich habe ja jeden Tag in der Früh immer meinen Griff zu meinen Lymphknoten gemacht und abzutasten, wie hoch, wie groß sind sie heute. Und habe dann eines Tages, das glaube ich war der 4. Tag nach Beginn der Chemotherapie, also an dem Tag, wo ich eigentlich nach Hause entlassen worden bin, gesucht meine Lymphknoten und war schockiert, dass sie plötzlich nicht mehr da sind. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Und habe dann Achselhöhle auch geschaut, war nichts los. Und man hat dann noch eine Untersuchung gemacht und hat gesagt, also die sichtbaren Lymphknoten sind tatsächlich stark zurückgegangen. Einer, wo man nicht weiß, wie groß er noch geblieben ist, ist auf der Lunge. Der ist normalerweise 4 Zentimeter groß und war bei mir 14 Zentimeter groß. Mhm. Und aus dem Grund hat man dann angeordnet noch eine Strahlungstherapie, 12 Einheiten. Also das habe ich dann auch noch hinter mir gebracht. Aber im Dezember 2014 war ich dann komplett fertig mit allen.
Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken und konkret auf die Immuntherapie schauen, was würden Sie jetzt eben als Patient sagen, war für Sie da das Besondere daran?
Das Besondere war daran, dass man wirklich das Gefühl bekommen hat, dass das ein radikaler Eingriff ist. Also diese Geschichte ist eine Drahtbürste für den Körper in einer gewissen Form und es ist alles andere als angenehm, aber es ist nicht so schlimm, wie ich eigentlich dachte. Aber man hat wirklich das Gefühl, am 3., 4. Tag, da bewegt sich etwas. Also der Körper arbeitet daran und vor allem, wenn man weiß, wie dieser Mechanismus funktioniert, dass es eigentlich die körpereigenen Abwehrzellen sind, die die Hauptarbeit leisten und man das Gefühl hat und ein Vertrauen bekommt, dass das körpereigene Immunsystem das macht, wofür es gedacht war, dann bekommt man auch sowas wie ein Self-Confidence in dieser Sache und beginnt auch den eigenen Körper zu vertrauen.
Wenn man von Krebs hört, verbinden das sehr viele auch mit sehr großen und starken Schmerzen. Können Sie da auch noch ein bisschen was erzählen? Wie ist es Ihnen denn gegangen? Und auch so, wie groß war Ihre eigene Angst davor, eben dann sehr viele Schmerzen haben zu müssen?
Also die Angst vor Schmerzen ist ein ständiger Begleiter. Ich glaube, das hat man generell im Leben so. Also die Behandlung selber war jetzt nicht so, dass ich da mit akuten Schmerzen zu tun hatte, außer dass meine Venen gebrannt haben, als würde da flüssiges Eisen durchgespült werden. Also das war schon die Hölle. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich da jetzt nicht eine große Schmerzbelastung hatte und auch in diese Richtung nicht medikamentös behandelt werden musste. Das war eigentlich ein Glück in der ganzen Sache. Und da habe ich auch an das gar nicht gedacht.
In der vorherigen Verstehe-Folge haben wir schon gehört, dass bei Krebs 3 grobe Behandlungsmethoden gibt. Die Operation, Bestrahlung und oder medikamentöse Therapie und dass die PatientInnen im Grunde selbst entscheiden können, was sie wählen. Wie war denn das bei Ihnen? Also es kommt bei Krebs auch immer wieder das Stichwort Tumorboard, dass verschiedene Ärzte, Ärztinnen zusammenkommen, um dann zu beratschlagen, welche Behandlungsmethoden man wählen soll. Inwiefern haben Sie denn da selbst mitentschieden?
Professor Drach hat mir einen Vorschlag gemacht und ich glaube, das war die einzige Option, die ich hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gesagt, ja, machen wir. Da haben wir nicht lang gefackelt, weil jeder Tag hat gezählt, jede Stunde hat gezählt. Ich war offenbar ziemlich angezählt in der Situation und daher war das für mich klar, wenn das die einzige Möglichkeit ist, die vielversprechend ist, dann macht man das. Und Professor Drach wird es schon gewusst haben, wo man das vorschlägt.
Inwiefern spielt denn auch das Vertrauen zur Ärztinnenschaft eine Rolle?
Ich hatte durch diese sinnlosen und ergebnislosen Besuche bei so vielen Ärzten vorher eigentlich schon einen ziemlichen Knacks gehabt, was das erste Vertrauen betroffen hat. Beim Professor Hocke habe ich das erste Mal gesehen, okay, es gibt Ärzte, die schauen dich an und wissen, was mit dir los ist und treffen die richtigen Entscheidungen zeitnah. Und dann gibt es diese zweiten Lebensretter, den Professor Drach, der einfach in der Situation offenbar gesehen hat, welche Optionen gibt es, und da waren immer viele übrig und auch die richtige entschieden hat und wahrscheinlich auch aufgrund meiner sonstigen Physis, die ich mitgebracht habe, gesagt hat, okay, wenn er es überlebt, dann ist das die einzige Möglichkeit. Und ich habe dann nachher gehört, dass einige Patienten Probleme hatten, diese Therapie zu überstehen, weil sie offenbar sehr fordernd ist für den Körper. Bei mir hat es funktioniert und da habe ich jetzt zwei Lebensretter, das war der Professor Hocke und der Professor Drach.
Und ich höre jetzt auch raus, es ist sehr wichtig, sich im Vorfeld schon genau anzuschauen, von wem man sich behandeln lassen möchte, beziehungsweise welche Optionen es auch an unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen gibt.
Naja, ich habe zuerst noch, weil ich ja dieses Hustenproblem hatte, hatte ich also in die Richtung Lunge-Facharzt, HNO-Facharzt gesucht, und das war leider eine Fehlentscheidung. Und als ich dann als quasi Modo in der Früh aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, okay, heute suchen wir einen Arzt, der ein Oberarzt in einem großen Krankenhaus ist, der eine Ordination hat, der eine Mobiltelefonnummer im Internet hat und vielleicht ein Primarius oder ein Professor ist. Das war mein Kriterienkatalog. Und mit dem bin ich ins Internet gegangen und habe Professor Hocke gefunden. Und das war einfach, also hätte ich ihn nicht gefunden, wäre ich auch nicht zum Professor Drach gekommen. Und wie gesagt, ich würde heute kein Steuerzahler mehr sein.
Mhm. Provokant gefragt vielleicht auch noch, braucht man Geld, um gut durch solch eine schwerwiegende Krankheit zu kommen?
Also ich hatte das Glück, eine private Zusatzversicherung zu haben, weil einfach aufgrund, ich habe ja etwa ein Drittel des Jahres im Ausland verbracht, teilweise ja, wie gesagt, in Russland, in Kuba, in Asien. Also ich musste aufgrund einfach der Gesundheitsversorgung und der Möglichkeit, rückgeholt zu werden, wenn mir etwas passiert, eine Privatversicherung zu haben. Die hat das anstandslos bezahlt. Ich glaube, die Versicherung war nicht so glücklich darüber, weil die Behandlung relativ teuer war. Ich musste nichts dazu zahlen, das hat die Versicherung gezahlt. Und ich glaube, dass jeder Mensch, egal wie früh man anfängt, im Berufsleben tätig zu sein, gut beraten ist, sich eine Zusatzversicherung zu nehmen.
Gut, für viele Menschen sind 150 Euro im Monat jetzt auch schon einfach zu viel, weil die einfach andere finanzielle Verhältnisse haben. Aber ich höre da jetzt auch raus, so wie Sie es auch sagen, dass das schon helfen kann, finanziell gut ausgestattet zu sein, um auch durch so schwerwiegende Krankheiten wie Krebs gut durchzukommen und alle möglichen Therapieformen angeboten zu kriegen oder sich leisten zu können.
Also ich glaube, dass unser Gesundheitssystem sicherlich eines der besten ist, das es auf der Welt gibt, das ist keine Frage. Allerdings macht eine Zusatzversicherung möglicherweise in der Zeitschiene einen Vorteil. Wenn man sich anschaut, wie lange man warten muss, bis man bei einem Kassentermin hat und wie schnell das geht, wenn man Privatversicherter ist, da kann man jetzt gegen das System rebellieren und es kritisieren, was man will. Es ändert nichts an der Situation für sich selbst. Und ich glaube, wenn es um die Gesundheit geht, ist eine gewisse Portion Egoismus angebracht.
Mhm. Woher würden Sie denn sagen, nehmen Sie diese positive Lebenseinstellung, die ja jetzt auch nicht jede und jeder einfach so mit sich bringt?
Ich muss ehrlich sagen, weiß ich nicht, woher ich das habe. Mein Vater ist jetzt gerade 90 geworden oder wird jetzt gerade 90 und ist auch noch immer voll fit und arbeitet jeden Tag in der Firma. Vielleicht habe ich etwas davon geerbt, von diesen Hartnäckigkeit. Ich glaube, man muss sich ganz einfach mit den Dingen beschäftigen, die einen belasten oder die einen fordern. Und ich glaube, nur die Beschäftigung mit dem, die Auseinandersetzung damit, gibt einen auch Kraft. Also das einfach das Aufgeben, sich irgendwo fallen lassen, resignieren, da kann kein Arzt der Welt einen helfen, weil der Arzt kann nur 50% machen. Er kann die Tools bereitstellen für die Genesung. Aber kämpfen muss man selber. Und somit hat es auch jeder in der Hand zu kämpfen. Natürlich viele Leute haben einfach das Pech. Ich habe auch einen Freund gehabt mit 25, der die gleiche Krankheit hatte und hatte keine Chance, das zu überleben. Es hat auch damals diese Therapie nicht gegeben. Also ich glaube, wenn ich 5 Jahre früher krank geworden wäre, würde ich mir jetzt die Radies hier von unten anschauen.
Dieses Kämpfen und die mentale Stärke zu haben, da möchte ich an dieser Stelle auch hinweisen auf die Verstehe-Folge mit Caroline Justich, eine Brustkrebspatientin. Das ist die Folge Nummer 4, wie Leben mit Brustkrebs. Und auch da hört man aus der Geschichte sehr schön heraus, dass es wichtig ist, für sich selber auch so im Alltag Tools zu finden, mit denen man einfach gut leben kann, die einen positiv stimmen. Überhaupt höre ich heraus, dass es auch ganz gut ist, in die Eigenverantwortung zu gehen und sich selbst zu überlegen, was tut mir denn gut, was sind denn so die Möglichkeiten, die ich habe oder die ich mir nehmen möchte. Glauben Sie, dass das auch mit ein Grund ist, warum Sie gesund geworden sind?
Also die Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass uns das schon klar sein muss, dass wir einfach ein Ablaufdatum haben. Also ich glaube, wenn man schon geboren ist, da denkt man darüber noch nicht nach und kann auch das noch nicht begreifen. Aber wir haben ein Ablaufdatum. Es geht eigentlich nur darum, der Natur und den Degenerationsprozess ein Schnippchen zu schlagen und möglichst diesen Punkt hinauszuziehen. Und Krebs ist eine Sache, die einen abrupt aus dieser Bahn werfen kann. Und da hat sehr viel zu tun, wie viele Credits man im Laufe des Lebens bis zur Diagnose gesammelt hat, die man dann einlösen kann. Und wenn man das ganze Leben gesoffen, gekifft und geraucht hat, dann werden die Credits nicht viele sein und da hilft das ganze Jammern nicht mehr, weil der Körper ist dann zu dem Zeitpunkt schon ausgelaugt. Das sollte man eigentlich jungen Leuten, die in der Schule mit 12 Jahren mit der Zigarette in der Hand gesehen werden, irgendwie versuchen klarzumachen, ihr raubt euch eure Credits und ihr werdet dann irgendwann mal furchtbar traurig sein, wenn eine Krankheit kommt und ihr habt diese Credits nicht mehr, die ihr einlösen könnt.
Wenn Sie so zurückblicken, würden Sie sagen, Sie haben durch Ihre Krebserkrankung irgendwas auch gelernt oder irgendwas Positives für Ihr Leben jetzt mitgenommen?
Aufgeben tut man nur einen Brief. Also das Hinschmeißen und Aufgeben, das ist nicht meins. Man wird sich allerdings dessen bewusst, wie knapp Leben und Nichtleben sein kann. Zu wissen, dass man unter Umständen vielleicht nur noch ein paar Wochen hat, ist doch eine interessante Erfahrung. Ich habe das relativ pragmatisch gemacht, weil mir ging es darum, dass die Familie versorgt ist und damit die Firma alles in geordnete Bahnen läuft. Habe also das alles in Ordnung gebracht. Aber es ist im Prinzip so, dass man daran wächst. Und das Leben hat jetzt noch mehr bewusste Bedeutung für mich, als es vorher hat. Das muss ich schon sagen, ja.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
In der nächsten Verstehe-Folge widmen wir uns dem Thema Kleinwüchsigkeit. Davon sind in Österreich rund 10.000 Menschen betroffen. Über die genetischen und hormonellen Hintergründe, die Rolle der Ernährung und wie Wachstumsstörungen bei Kindern behandelt werden können, sprechen wir demnächst. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und ich freue mich auch, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und am besten gleich abonnieren. Und wenn Sie ihm auf den gängigen Streaming-Podcast-Plattformen eine 5-Sterne-Bewertung geben, na dann mache ich sogar einen Luftsprung, weil Bewegung bekanntlich ja nie schadet. Bis zum nächsten Mal.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.